WDR 5 Lebenszeichen.
Bruttosozialglück. Leben ohne Fortschrittsglauben. Von Christoph Fleischmann.
Es gibt ein Unbehagen in der Bevölkerung, dass die Versprechungen, die mit wirtschaftlichem Wachstum verbunden waren, nämlich, dass es einen sozialen Ausgleich gibt, dass wir Vollbeschäftigung haben werden, dass wir unsere Umweltprobleme damit lösen werden, dass diese Versprechungen nicht mehr geglaubt werden, weil sie sich de facto als Illusion erwiesen haben.
Auf den Asphaltfeldern rasen, goldene Kälber der Tag entlang, über ihnen Wolkenkratzer, wo die Computer schmatzen. Siehst du die Stadt an der Wand?
Es gibt ökonomische Wachstumsgrenzen. Peak Oil, Peak Everything, die Verknappung und damit im Gefolge davon Verteuerung jener Ressourcen, auf denen unser Wohlstandsmodell beruht, das alles führt dazu, dass es eine Gespensterdebatte ist, die wir führen, wenn wir so tun, als hätten wir die Wahl zwischen weiter wachsen oder anders wachsen, grün wachsen oder vielleicht doch nicht wachsen.
Ich denke, dass wir vom Gericht reden müssen, wenn man ähnlich selbstkritisch, wie es biblische Propheten getan haben, diese abendländische Fortschrittsgeschichte analysiert, dann ist das insgesamt schon eine Geschichte, die in einer so globalen Weise Opfer produziert hat und die so stark auf diese Karte eines ökonomischen Fortschritts, koste er, was er wolle, gesetzt hat, dass eigentlich Christen erkennen müssten, sagen müssten, dass das nicht Geschichte machen im Sinne Gottes ist.
Rio Reiser, der die apokalyptischen Bilder vom Gericht beschworen hat, ist tot. Die Kirchen reden nicht vom Gericht über einen Fortschritt, der nur wenigen dient. Nein, sie führen die Debatten, die für den Ökonomen Nico Pech Gespensterdebatten sind. Nämlich, ob wir nicht auch irgendwie anders, umweltverträglich und sozial gerecht wachsen könnten. Es geht ohne das Gericht eines Wohlstandsverlustes, versprach Ernst Ulrich von Weizsäcker auf dem Dresdner Kirchentag. Die Wirtschaft könne weiter wachsen, wenn wir effektiver mit den Rohstoffen umgingen.
Während bisher das Wachstum im Wesentlichen getragen war, eben durch die von mir genannte Erhöhung der Arbeitsproduktivität, müssen wir jetzt die neue Richtung des Wachstums hauptsächlich durch die Erhöhung der Naturproduktivität oder Ressourcenproduktivität oder Energieproduktivität machen. Und das geht. Wir können 5-mal so effizient werden, eines Tages 20-mal so effizient im Umgang mit Energie, Wasser, Mineralien und so. Und das könnte bedeuten, dass wir im reichen Norden eine Verminderung der ökologischen Fußabdrücke um einen Faktor 5 hinkriegen, ohne unseren Wohlstand zu vermindern.
Angelika Zarnt, Ehrenvorsitzende vom Bund für Umwelt und Naturschutz, hält dagegen. Mit Effizienzsteigerungen allein könnten die ökologischen Probleme der Welt nicht wirksam bekämpft werden.
Die Rate, mit der wir effizienter werden, wird eben zum Teil dadurch wieder aufgefressen, dass wir zwar effizientere Produkte haben, aber mehr davon, dass wir die energiesparenden Autos zwar haben, aber mehr damit fahren. Also von daher dieser Effekt, dass wir in der Produktion zwar effizienter geworden sind, aber im Verbrauch das damit wieder kompensieren.
Effizienzsteigerungen führten also zu einem sogenannten Rebound-Effekt. Spritsparende Autos seien billiger, deswegen könnten ihre Besitzer sich leisten, damit öfter zu fahren.
Das ist leider nicht der einzige Rebound-Effekt.
Der Ökonom Nico Pech von der Universität Oldenburg kommt Angelika Zarnt argumentativ zur Hilfe.
Der hauptsächliche Rebound-Effekt, das ist der Einkommensmultiplikator einer Investition. Wann immer in neue Anlagen, in neue Technologien, Infrastrukturen, Produktionsaggregate investiert wird, bedeutet diese Investition alleine, dass also die Kaufkraft der Volkswirtschaft steigt.
Denn die Investitionen der Unternehmen bedeuteten mehr Arbeitsplätze, sodass das Einkommen der Bevölkerung insgesamt steige. Höhere Einkommen aber zögen höheren Konsum nach sich. Pech befürchtet, dass die neuen Ökoprodukte und deren Hersteller nicht einfach herkömmliche Firmen ersetzten, sondern zu den bereits vorhandenen dazukämen. In der Summe vergrößerten dann auch Ökoprodukte die Umweltbelastung.
Also indem wir plötzlich alle Menschen dazu zwingen, dass alle jetzt nur noch ein 3-Liter-Auto produzieren dürfen. Wo kommen denn die Fabriken her, die wir dann brauchen, diese Autos zu produzieren? Wenn VW das könnte oder Mercedes das könnte oder Toyota, ich glaube, dann gäbe es schon mehr 3-Liter-Autos. Das heißt, wir müssen wahrscheinlich in neues materielles Kapital überhaupt investieren, um diese neuen innovativen Produkte zu produzieren. Und wo kommen die alten Autos hin? Das heißt, die Ökosphäre hat ja nicht nur eine Quellenfunktion, da wo wir die Rohstoffe entnehmen, sondern auch eine Senkenfunktion. Das heißt, an die Stelle eines materiellen Wachstums an Autos tritt dann ein Wachstum der Entsorgungsfälle.
99, keine 10 Mal, nur der, der kauft, hat wirklich den Spaß. 99, so gut wie umsonst, du wirst glücklicher herausgehen, als du reinkommst. Du brauchst was zu kaufen, manchmal braucht man mehr. Du bist was Bestimmtes, doch das Regal ist leer. Du findest was anderes, aber das war nicht geplant. Schaust chill auf den Preis, wer hätte das geahnt? 99, keine 10 Mark. Nur der kauft, hat wirklich gespart. 99, so gut wie umsonst. Du wirst glücklich herausgehen, als du reinkommst.
Glücklich herausgehen, als man reingekommen ist. Kein Grund für die Oberstudienräte, auf die Kinder der Konsumkultur herabzublicken. Die Versprechen der Konsumkultur spiegeln nur die großen Versprechen der Moderne. Es wird immer besser werden. Der Fortschritt ist letztlich nicht aufzuhalten. Das Glück liegt immer noch vor uns. Und hat die Moderne diesen Glauben nicht vom Christentum übernommen? Am Ende einer linear gedachten Zeit kommt Christus und führt eine Welt ohne Leid herauf.
Die Sache mit der linearen Geschichte stimmt wohl, aber der Pferdefuß ist, dass biblisch gesehen, und das gilt noch fürs christliche Bewusstsein, im Grunde genommen bis tief ins Mittelalter, noch fast bis in die Neuzeit hinein, wird dieses Ziel ja nicht auf geradem Weg erreicht. Und da kommt das Stichwort Apokalyptik rein. Das Ziel ist zwar eine Geschichte Gottes mit den Menschen, aber dieses Ziel wird immer wieder durch Rückschläge, durch Katastrophen geführt und am Ende möglicherweise sogar durch eine endgültige Katastrophe hindurch erreicht. Also ein Bewusstsein von einer aufsteigenden Linie, was wir uns unter Fortschritt heute vorstellen, einer aufsteigenden Linie hat es in dieser Art eigentlich nicht gegeben.
Der Kölner Theologe Gregor Taxacher hat ein Buch über das biblische Geschichtsdenken geschrieben und will die Vorstellungen der biblischen Apokalyptik aktualisieren. Freilich nicht so wie Fundamentalisten, die die alten biblischen Texte vom Untergang der Weltreiche als Fahrplan für das Weltende nehmen, sondern als Kritik am Fortschrittsoptimismus der Sieger.
Diese prophetischen, apokalyptischen, biblischen Traditionen, die lehren uns ja keinen bestimmten Fahrplan der Weltgeschichte. Die lehren uns aber Geschichte wieder mit einem Blick vom, sag ich mal, vom Willen Gottes mit seiner Schöpfung herzulesen. Und da würde ich eben sagen, im Unterschied zu den Fortschrittsgeschichtstheologien der Neuzeit geht es darum eigentlich immer darum, dass Gott in der Opposition ist. Der Gott der Propheten, der Gott der Bibel ist eigentlich Opposition in der Weltgeschichte. Das heißt, wenn wir sagen, wir sind beteiligt an der Arbeit für das Reich Gottes oder zumindest an ihrer vorscheinenden, symbolischen, wie auch immer, Verwirklichung. Dann aber nicht in einer Weise, als würden wir dieses Projekt in die Hand nehmen können und es wäre dann verwechselbar mit dem menschlichen Fortschritt oder mit dem Zivilisationsfortschritt.
In der Hand der Sieger sei die biblische Hoffnung auf das gute Ende immer wieder zum militärisch-zivilisatorischen Projekt verkommen, so Taxacher. Angefangen bei den Kreuzzügen, bei denen die kriegführenden Kaiser zu Messias gestalten wurden. Die Eroberung des Heiligen Landes sollte die Wiederkunft Christi herbeiführen. Seiner religiösen Gehalte beraubt, blieb der Fortschrittsglaube ein Motor der Moderne, ein Motor für die Sieger der Geschichte. In ihrer Hand hat der Glaube an den Fortschritt wie der Glaube an das ewige Leben gewirkt, als Vertröstung der Schwachen und als Rechtfertigung von ungerechten Verhältnissen.
Diese ökonomische Vertröstung oder die Vertröstung eines Fortschrittskonzepts ist ja letztendlich sogar noch radikaler als die religiöse, denn die religiöse gilt wenigstens dem Individuum. Also jeder Einzelne kann sich daran trösten. Warum ich mich daran trösten soll, dass es meinen Urenkeln besser gehen soll, ist schon schwieriger zu erklären. Das ist ja nicht nur so eine Geschichte, die die Ideologien beherrscht, sondern das beherrscht auch das Altersbewusstsein. Meinen Kindern soll es mal besser gehen. Und es ist ja auch interessant, dass die sozialen Krisen in unseren Gesellschaften immer dann aufbrechen, wenn dieses Konzept zu bröckeln beginnt.
Für Gregor Taxacher sind die Propheten aus den Kirchen ausgewandert. Die Apokalyptiker von heute seien die Naturwissenschaftler. Immerhin findet man einige von ihnen noch auf den Podien eines Kirchentages. Nico Pech zum Beispiel.
Wenn wir mit den Indern und Chinesen reden, da boomt die Wirtschaft, dementsprechend auch die Emissionen, wie wir alle wissen. Aber wir können mit denen nicht darüber reden, dass sie irgendwie ein Stoppschild beachten sollen, was den Ausstoß von Emissionen anbelangt. Wenn wir nicht hier in Deutschland genau das vorleben, von dem wir nach bestem Wissen und Gewissen sagen können, genau so können also Inder und Chinesen und auch natürlich Menschen in Afrika und Lateinamerika eben auch leben.
Dazu fordert Pech, die CO2-Bilanz zu individualisieren. Wenn alle Menschen auf der Welt gleich viel Kohlendioxid ausstießen, dann liege ein vertretbares Maß bei 2 bis 3 Tonnen CO2 pro Kopf und Jahr. Derzeit aber emittierten Deutsche im Schnitt 11 Tonnen. Wenn jeder Erdenbürger gleich viel CO2 emittieren dürfte, das wäre gerecht. Aber das wäre für die, die heute zu viel Energie verbrauchen, sehr unbequem. Also singt man lieber das alte Entsagungslied, das Eierpopeia vom Fortschritt.
Das Wort Fortschritt verbirgt sich ja auch in einem anderen Wort, nämlich Entwicklung. Und wir bezeichnen einen Großteil der Welt als Entwicklungsländer, womit ja auch praktisch so was fast Naturgesetzliches gesagt wird. Also ich betrachte Nationen, die im Elend stecken, als Entwicklungsländer und definiere damit ja schon, das sind eben Länder, die noch auf dem Weg sind. Die haben es uns eben noch nicht so herrlich weit gebracht wie wir. Die müssen eben nur nachziehen oder gleichziehen.
Ein Entwicklungsland, das dem ökonomischen Fortschrittspfad, der Orientierung an Wirtschaftswachstum nicht folgen will, ist das kleine Königreich Bhutan in den Bergen des Himalaya. Das Land hat sich statt der Steigerung des Bruttosozialproduktes die Förderung des Bruttosozialglückes verordnet.
Also bei Entwicklung oder Fortschritt geht es eigentlich um gute Beziehungen. Es geht nicht darum, neue Dinge einzuführen oder neue Waren herzustellen, sondern darum, in bereichernden, sinnvollen und dauerhaften Beziehungen zu leben.
Karma Ura, Direktor vom Central for Bhutan Studies, ist einer der Architekten des Bruttosozialglückes. Das Glück der Bhutanesen wird von seinem Studienzentrum im Auftrag der Regierung in 9 Indikatoren gemessen. Der Lebensstandard ist der 9. Indikator. Davor kommen Fragen nach psychologischem Wohlbefinden, Gesundheit, Bildung, aber auch der Umgang mit der Zeit, sowie der Erhalt einer kulturellen Vielfalt, lebendiger Sozialbeziehungen und einer gesunden Umwelt. Der Unterschied zwischen den verschiedenen Entwicklungsmodellen wird sehr deutlich am Umgang mit alten Menschen.
Sad things about aging society is that people die and inevitably you are left alone.
Es ist traurig, dass in einer alternden Gesellschaft Menschen beim Sterben allein gelassen werden. Ich kenne das von Untersuchungen. Es sind vor allem die Frauen, die allein gelassen werden, gebrochen, ohne Begleitung und Unterstützung.
This is a serious problem which we have to rectify.
Das ist ein ernstes Problem, das wir lösen müssen. Für die Perspektive des Bruttosozialglückes ist es sehr wichtig, gut zu sterben. Der ganze Lebenszyklus ist wichtig, aber das ist ein besonders kritischer Teil. Sie müssen Bedingungen und Strukturen schaffen, dass die Leute im letzten Teil ihres Lebens nicht klagen. Sie verlieren Freunde, sie sind nachts grübelnd allein. Dagegen ist es eine wichtige Aufgabe, die Familie wiederzubeleben. Die wurde zerbrochen durch die Wirtschaft und individualisiert. Die Leute leben allein, arbeiten allein in verschiedenen Teilen des Landes. Wir müssen ganz neu darüber nachdenken, wie man die Familie wieder stärken kann.
Der Buddhismus ist nicht so stark von linearen Zeitvorstellungen geprägt, sondern eher von zyklischen. Ist es Zufall, dass so ein alternatives Wohlstandsmodell in einem buddhistischen Land geboren wurde? Karmaura winkt ab.
Happiness is a desire as a deep-seated need for every human being.
Glück ist ein tiefsitzendes Verlangen, ein Bedürfnis jedes Menschen. Eigentlich sogar nicht nur von Menschen. Auch Hunde wollen nicht leiden. Unabhängig von Religion oder Herkunft haben wir dieses Bedürfnis, dieses Streben, uns gut und erfüllt zu fühlen. Das ist universal.
Feel completely well and fulfilled. It's universal.
Ich hab kein Geld, aber du kannst es haben. Ich hab kein Auto, aber du kannst es fahren. Hab keine Yacht und keinen Hafen. Hab kein Bett, aber du kannst es schlafen. Ich brauch nicht. Ich hab einen Song, den könnte ich dir singen. Hab ein paar Platten, die würde ich dir bringen. Hab ein paar Storys zu erzählen. Du kannst alles haben, was sollte mir fehlen. Ich brauch nichts.
Wer unter einer Lawine der Reizüberflutung, ja, der materiellen Selbstverwirklichungsoptionen zu ersticken droht, ja, verzichtet nicht, sondern befreit sich letzten Endes von Ballast, der vor allem eines stiehlt, nämlich unsere Zeit und unsere Aufmerksamkeit. Das ist die knappste Ressource, die einem Menschen heutzutage in modernen Gesellschaften in die Quere kommen kann bei der Suche nach Glück. Das heißt, sein Leben zu entrümpeln ist kein Verzicht, sondern das ist das, was man auch als kluge Lust oder als smarten Konsum bezeichnen kann. Und man hat dann viel Zeit frei, um andere Dinge zu tun.
Auch Nico Pech wirbt für ein alternatives Wohlstandsmodell. Nur wenn die Wirtschaft nicht mehr wachse und insgesamt weniger produziert werde, könne die Belastung der Umwelt reduziert und der Rückgang wirtschaftlicher Ressourcen wie Rohöl aufgefangen werden. Eine Wirtschaft, die nicht mehr wächst, nennt er Postwachstumsökonomie. Nach seiner Vorstellung sieht sie so aus: Weniger Produktion brauche weniger Produzenten, also eine massive Reduktion der Arbeit. Wenn die gerecht verteilt werde, hätte jeder nur noch einen Halbtagsjob, also rund 20 Arbeitsstunden. Und damit natürlich auch weniger Geld.
Aber Sie haben eben weitere 20 Stunden, die man hernehmen kann, um daraus sogenannte Subsistenz-Inputs zu formen. Das sind drei Dinge: Zeit, handwerkliche manuelle Kompetenz und die Neuschöpfung oder Reaktivierung von sozialen Beziehungen. Ich kann ein paar Beispiele nennen, also das Urban Gardening, das heißt, dass Menschen wieder anfangen, die Nahrungsmittelproduktion selbst mitzugestalten, nicht in Gänze. Es wird nie möglich sein, ein Land wie die Bundesrepublik beispielsweise nur über urbane Subsistenz die Nachfrage zu befriedigen. Aber man kann einen gewissen Anteil der bisherigen industrialisierten Nahrung, kann man im Prinzip auf diese Weise substituieren.
Dieses Jahr sind zum Beispiel total viele Marienkäfer. Und das finde ich total gut, weil die haben nämlich die Läuse von meinen Kürbissen weggefressen. Und da sind jetzt schon kaum noch Läuse drauf.
Christiane Haas bückt sich zu ihren gelben Bohnen.
Und manches Jahr sind nicht so viele Marienkäfer.
Die wachsen auf einem 100 Quadratmeter Stück eines großen Ackers am westlichen Stadtrand von Köln. Der Acker wird von einem Biobauern unter dem Namen Gartenglück vermietet. Das Konzept: Jeder, der eine Parzelle mietet, zahlt einmal in der Saison 230 Euro und bekommt damit auch schon rund 30 Gemüsesorten eingepflanzt. Daneben kann er noch eigenes anpflanzen. Aber im Wesentlichen müssen die Großstädter nur noch ernten.
Ja, du isst halt das, was gerade kommt. Und die Natur gibt dir praktisch auch ein bisschen den Speiseplan vor. Du kannst es dann so ein bisschen hin und her deichseln. Gibt einen gewissen Erntedruck, dem musst du nachkommen. Und entsprechend musst du deine Küche darauf einstellen.
Und was von dem Stück Land zwischen Bahnlinie und Bundesstraße geerntet wird, das reicht für Christiane Haas und ihren Mann für ein halbes Jahr. Biogemüse aus dem Laden wäre teurer. Aber darum geht es der Filmemacherin gar nicht. Zweimal in der Woche auf dem Feld zu sein, ist für sie auch eine Entspannung nach der Arbeit.
Es macht einfach Spaß und ich meine, es ist natürlich schon der Spaß an schönen Sachen, die man essen kann. Du willst halt nicht irgendeinen Schrott essen, das macht Spaß, hier was von zu essen. Weil es schmeckt zum Teil wirklich besser, nicht immer merkt man das, aber vieles schmeckt einfach besser. Und ja, davon geht es aus. Also ich mache das nicht, um irgendwas zu sparen. Ich kaufe mir halt keine doofen Billigmöhren. Ich kann hier lieber hingehen und mir eine Möhre aus der Erde ziehen, ne? Das ist einfach cool.
Mit ihrer Begeisterung für Gemüse aus eigenem Anbau ist die Kölnerin keine Ausnahme. Selber machen statt kaufen, leihen statt besitzen, reparieren statt wegwerfen. Das ist eine Lebensform, die über diverse Internetplattformen immer mehr Anhänger bekommt.
Gott hat nur mit einem Auftrag bedacht und er hat doch schon den alten Kahn gemacht.
Zwischen der Selbstversorgung und der Lohnarbeit sieht Pech noch ein drittes Element einer Postwachstumsökonomie. Regionale Wirtschaftskreisläufe mit einer eigenen zinsfreien Währung, sogenannten Regionalwährungen.
5 Power würde ich Ihnen für diesen...
Ja, der Wein ist für 1,80 Euro, bekommen Sie dann 3,20 Euro wieder.
Sie können mir Power zurückgeben.
Ja, dann gebe ich Ihnen 3 Power und 20 Cent.
Danke, ja. Das wäre genau richtig.
Die Aachener Regionalwährung ist nach dem Flüsschen Pau benannt. Mit den kleinen bunten Scheinen kann man nur in einigen Geschäften in Aachen bezahlen. So zum Beispiel im Straßencafé der Nudelmanufaktur Pasta in der Nähe des Aachener Domes. Hier treffen sich einige der Aktivisten der Regionalwährung. Darunter die Apothekerin Wiebke Moormann.
Wenn ein Mann aus einem Steineladen zu mir in die Apotheke kommt und bestimmte Dinge für seine Gesundheit, für die Prävention kauft, dann gehe ich auch in, es gibt mehrere Steineläden hier in Aachen, aber dann gehe ich in den Laden, der eben bei mir kauft. Das ist dieses Prinzip, was man sowieso als Geschäftsfrau oder Mann auch ohnehin verfolgt. Ne? Und da war der Power eigentlich nur auch nochmal die Bestätigung, eben diese Geschäfte, in denen ich einkaufe, nochmal besonders zu selektieren. Das ist ja auch für mich auch mit der Grund, die lokalen Geschäfte einfach zu stärken, die lokale Power zu stärken mit Power. Darum geht es ja.
Da das Geld nur in Aachen gültig ist, muss jeder, der Power einnimmt, sich überlegen, in welchem Geschäft er das Geld wieder ausgibt. Für den Oldenburger Volkswirtschaftler Nico Pech geht es bei dieser Stärkung der regionalen Wirtschaft vor allem um Nachhaltigkeit, weil es vom Hersteller zum Verbraucher nur ein kurzer Weg ist.
Wenn ich mein Brot zum Beispiel aus Süddeutschland kaufe, dann müssen Spediteure, dann müssen Zwischenlager, dann müssen Just-in-Time, Logistikzentren und so weiter und so fort. Das alles muss doch dazukommen. Das alles liegt doch dann zwischen der Produktion des reinen Brotes und des Anbaus der Getreidesorten und so weiter und mir als Konsument. Das heißt, die reine strukturelle Verkürzung der Wertschöpfungskette führt vielleicht nicht dazu, dass die Anzahl der Unternehmungen, die durch ihren jeweils erforderlichen Überschuss den Gesamtüberschuss und damit das Gesamtwachstum ja unterfüttern, das wird verringert. Das ist doch völlig logisch, wenn ich eine kürzere oder direktere Wertschöpfungsbeziehung habe.
Was den Power, wie die meisten Regionalwährungen, außer den von normalem Geld unterscheidet? Für Power gibt es keine Zinsen. Geld, das sich nicht vermehre, dränge die Wirtschaft weniger zum Wachstum, meint Nico Pech. Ein weiterer Vorteil der Regionalwährungen. Produktion und Dienstleistungen müssten nicht den Wertzuwachs des Geldes erwirtschaften. Das Regionalgeld ist also nur ein Hilfsmittel, das dem Austausch von Waren dient.
Geld macht nicht glücklich, es beruhigt nur die Nerven und man muss es schon besitzen, um es zum Fenster rauszuwerfen. Und man kann bekanntlich alles außer Liebe dafür kaufen. Doch der beste Weg von allen ist es einfach zu versaufen.
Bisher gibt es nur bescheidene Inseln eines anderen Wirtschaftens ohne Wachstumszwang. Wie das große Ganze umgestaltet werden kann, ist fraglich. Das wird nur gegen die Interessen derjenigen gehen, die von der jetzigen, kapitalgetriebenen Wirtschaft profitieren. Deswegen ist es leicht, dem Volk Angst zu machen vor der Veränderung, wie es der SPD-Mann Hubertus Heil beim Kirchentag versuchte.
Ich will es mal provokanter machen, mal Hand hoch, ganz ehrlich. Wer von Ihnen ist schon mal Auto gefahren und ist Flugzeug geflogen? Ich gehöre dazu. So, und jetzt die nächste Abfrage. Wer von Ihnen garantiert mir in dem Sinne dessen, was vorhin gesagt wurde bei Herrn Pech, dass Sie das nie wieder tun werden? Ich halte das deshalb nicht für eine Antwort, weil es nicht lebenspraktisch umsetzbar ist.
Der Volkswirtschaftler Nico Pech aber zeigt, dass man sehr wohl anders leben kann.
Also, ich bin jetzt 50 Jahre und ein einziges Mal in meinem Leben geflogen. Ich habe kein Auto, bin seit 30 Jahren Vegetarier, esse keinen Fisch, habe noch nie ein Handy gehabt. Ich habe 2 Mountainbikes und eine Bahncard 50. Ich habe auch keinen Fernseher, keine Digitalkamera und kein Notebook. Das teile ich mir halt mit jemandem an der Universität.
Der Theologe Gregor Taxacher hofft auf die Christen. Gerade sie könnten den Ernst der Lage aushalten. Denn die Botschaft der biblischen Apokalyptik bedeute ja, dass Gott durch die menschengemachte Katastrophe hindurch rette.
Wer, wenn nicht glaubende Menschen, können der Apokalyptik, wie wir sie jetzt erleben, realistisch ins Auge blicken? Also können sozusagen das aushalten und sagen, wie Ingeborg Bachmann gesagt hat, die Wahrheit ist dem Menschen zumutbar. Mich bedrückt, dass eben Menschen, Gemeinden, Kirchen, die aus dem Glauben leben wollen, so arg verdrängen, also offensichtlich so viel Angst haben, der Realität ins Auge zu blicken. Denn sie müssen ja eigentlich qua ihrer Glaubensressourcen diese Angst nicht haben.
Du sagst, du willst die Welt nicht ändern. Und ich frag mich, wie machst du das nur? Du bist doch kein Geist in der Flasche. Und du bist auch kein Loch in der Natur. Denn nach jedem Schritt, den du gehst, und nach jedem und nach jedem Bissen, den du isst, ist die Welt anders, als sie vorher war. Wann bin ich jetzt? Wo bin ich hier?
Wenn es zu viele Menschen gibt, wie als Wissenschaftler, als Politiker oder als sonst wie Meinungsführer, über bestimmte Dinge reden und im selben Moment das genaue Gegenteil vorleben, das ist eine Form der Schizophrenie, die sich natürlich genauso verbreiten kann wie ein nachhaltiger Lebensstil. Und das kann dann dazu führen, dass eine Gesellschaft als Ganzes quasi kulturgeprägt ist von so einer Schizophrenie, dass also alle alles wissen und sich gegenseitig erzählen, dass die Welt so nicht bleiben kann, wie sie ist, dass wir sie verändern müssen, aber niemand damit anfängt, sondern versucht, die Veränderung der Welt zu delegieren.
Und ich schaff's einfach nicht einfach zuzusehen, wie alles den Berg runtergeht. Wann will ich jetzt?
In unserer Reihe Lebenszeichen hörten Sie heute Bruttosozialglück – Leben ohne Fortschrittsglauben von Christoph Fleischmann. Es sprachen Daniel Berger und Franz-Jürgen Zigelski. Technische Realisation Gerd Nesgen. Regie Fabian von Freyer. Eine Produktion des Westdeutschen Rundfunks Köln 2011. Redaktion Christina Maria Purkert. Manuskript und Mitschnitt dieser Sendung stehen jetzt auch im Internet bereit, unter wdr5.de und dort weiterklicken bis zum Lebenszeichen.